Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute haben wir Besuch vom Weibernetz von Martina Puschke, nämlich. Herzlich willkommen, Frau Puschke.
Ja, schönen guten Morgen.
Weibernetz, das ist ein Verein, steht auf Ihrer Seite, für die politische Interessenvertretung behinderter Frauen. Geben Sie mal ein Beispiel. Welches Thema haben Sie da gerade aktuell am Wickel?
Aktuell am Wickel haben wir zwei Themen. Zum einen die fehlende gynäkologische Versorgung von behinderten Frauen, weil es gibt nämlich tatsächlich nur sage und schreibe 3 Praxen in Deutschland, gynäkologische Praxen, die für Rollstuhlfahrerinnen geeignet sind. Und wir finden
3
das empörend.
Im ganzen
schon
Land.
Im ganzen Land, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber das Thema gewinnt gerade nochmal neu an Fahrt und deswegen setzen wir uns da auch nochmal drauf und kämpfen mit dem Gesundheitsministerium und der Bundesärztekammer und vielen anderen und sagen, das muss sich wirklich ändern.
Und das Zweite?
Und das Zweite ist das Thema Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen, weil Frauen mit Behinderungen erleben noch 2 bis 3 Mal häufiger Gewalt als Frauen ohne Beeinträchtigungen. Und das heißt in Zahlen, dass ungefähr jede 2. Frau mit Behinderung sexualisierte Gewalt erlebt hat.
Alles Themen, über die wir noch sprechen werden mit Martina Puschke. Sie engagiert sich für die Interessen von Frauen und Mädchen mit Behinderung. Wenn heute ein Kind ins Krankenhaus muss, dann ist es selbstverständlich, dass die Eltern beim Kind bleiben dürfen und möglichst auch sollten. Das war in den 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland noch ganz anders. Heute ist Martina Puschke zu Gast, die als Kind viel Zeit im Krankenhaus hat verbringen müssen. Warum, Frau Puschke?
Na, ich war viel in Reha-Kliniken, weil ich ohne Füße geboren bin und deshalb Beinprothesen trage. Und damals war die prothetische Versorgung nicht ambulant wie heute, sondern die Kinder und auch die Erwachsenen mussten dafür in eine Reha-Klinik und dort wurden die Prothesen angepasst. Das hat zuweilen 6 bis 8 oder auch 12 Wochen gedauert, je nachdem. Und so lange waren auch kleine Kinder in der Klinik und die Eltern durften sonntags nachmittags zu Besuch kommen.
Einmal die Woche.
Einmal die Woche.
Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal längere Zeit in der Klinik waren?
Knapp 1,5 Jahre, weil so mit dem Laufen lernen habe ich meine ersten Prothesen bekommen. Das hat natürlich dann auch länger gedauert, weil es die erste Anpassung war und ich ja wirklich auch mit den Prothesen laufen gelernt habe. Und entsprechend war ich da schon viele Wochen, also die Erzählung geht zwischen 8 bis 10 Wochen, tatsächlich in der Klinik. Und genau, meine Eltern, wie gesagt, durften einmal in der Woche sonntags vorbeikommen. Und ich habe da wenig Erinnerungen tatsächlich dran, außer dass ich natürlich im Laufe meines Lebens immer wieder in dieser Klinik war, immer in der gleichen und das Personal hat auch nicht gewechselt im Gegensatz zu heute.
Ich meine, dass Sie jetzt an die Zeit, als Sie 1,5 waren, keine Erinnerung haben, aber vielleicht, ich weiß nicht, später dann mit 6 oder 8 oder 10 haben Sie
keine? Ja, na klar. Aber das war im Prinzip, naja, die Kinder, wir zum Teil kannten wir uns auch, ne? Also wir sind ja immer wieder auch in dorthin gekommen. Das heißt, meistens war es so, dass wir auch irgendein Kind dort kannten. Und wie gesagt, das Personal hat auch nicht gewechselt. Und es war dann schon etwas, die Kinder machen dann ja das Beste daraus, sowas wie ein zweites Zuhause. Aber natürlich haben wir auch unsere Eltern vermisst. Also habe ich meine Eltern vermisst und war dann natürlich auch nicht in der Schule, war immer aus der Schule herausgerissen. Es gab dann dort Krankenhausschule. Und dort wurden die Hauptfächer zumindest unterrichtet. Und ja, aber das irgendwie war es auch einfach so. Und es hat aber auch den Horizont nochmal anders erweitert. Dadurch, dass wir von zu Hause weg waren, hatte ich gleich eine Idee, was ich später auch machen möchte. Ich habe da ein Beispiel. Samstags war so ein eher langweiliger Tag. Da fand ja nichts statt. Da konnte man nicht unten in die Reha gehen. Dort wurden natürlich dann nicht an den Prothesen gebaut. Und es gab auch nicht den Kindergarten. Und da gab es nichts, sondern da war man auf der Station. Es war total langweilig. Und dann kamen Studentinnen, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und die haben dann mit uns gespielt oder sind mit uns spazieren gegangen oder haben uns auch abends mitgenommen, als wir nachher älter waren. Und dann habe ich die Idee bekommen, studieren muss toll sein. Ich bin immer dann abends, schon als 12-Jährige auch, mit ihnen mitgegangen. Irgendwelche Kneipen oder es waren dann irgendwie Lesungen. Es waren ja, wie gesagt, es waren die 70er, das waren ja aufregende Zeiten. Und Genau, da habe ich schon die Idee bekommen. Also studieren will ich auch mal.
Sie strahlen hier so und ich sehe schon, Sie sind ein couragierter und positiver Mensch. Ich möchte, also weil mich das so erschüttert hat, ich möchte trotzdem nochmal zurück zu dem 15, 18 Monate alten Baby Martina Puschke, was ja plötzlich seinen Eltern weggenommen worden ist und das damals gar nicht verstanden hat. Das muss ja auch für Ihre Eltern, muss das ja auch furchtbar gewesen sein eigentlich.
Ja, na klar. Also für meine Eltern, das erzählt meine Mutter auch heute noch, für meine Eltern war das erschütternd, dass es keine andere Möglichkeit gab, die prothetische Versorgung zu gewährleisten, ohne dass sie wirklich da sein konnten. Und wir haben dann auch wirklich gefremdelt miteinander, wenn sie sonntags dann kamen und ich dann nicht sofort völlig aufgeschlossen war, sondern ja, wie gesagt, dann auch erstmal wirklich, ja, wirklich Schüppchen gezogen habe und auch beleidigt war. Und ja, ich weiß noch, mir wurden dann immer Erdbeeren mitgebracht, weil ich Erdbeeren damals schon liebte, damit ich auch mal wieder lächelte. Und das war schon halt wirklich auch hart für meine Eltern.
Ja, weil sie sich vielleicht auch von ihnen verlassen gefühlt haben, nicht? Wahrscheinlich, genau. Man hält ja als Kind seine Eltern für allmächtig und die hätten ja was tun können. Wie waren denn die Umstände ihrer Geburt? Also Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ohne Füße geboren worden. Und wie haben die Ärzte reagiert? Wie haben Ihre Eltern reagiert?
Na, es war so, dass meine Mutter erzählt, als ich dann genau gerade geboren war, dass sich erstmal die Ärzte mich sozusagen von meiner Mutter weggenommen haben, ohne etwas zu sagen. Und irgendwie war meiner Mutter klar, irgendwas stimmt nicht, aber niemand hat mit ihr gesprochen. Ich wurde dann offenbar in einem Nachbarzimmer untersucht und dann kamen sie wieder ohne mich und haben meine Mutter damals dann gefragt, ob sie mich sehen möchte. Oder ob sie mich eben nicht sehen möchte, weil ihre Tochter hätte jetzt, also sie hätte eine Tochter geboren und die hätte eine Behinderung, die hätte keine Füße und sie müsste sich sozusagen jetzt entscheiden, ob sie mich behalten wolle oder nicht. Das war schon krass Ende der 60er Jahre. Und meine Mutter war entsetzt und hat gesagt, ich will mein Kind sehen. Und was war dann schon nicht die Freude bei allen, die dann ans Wochenbett kamen, also ins Krankenzimmer, weil es stand dann schon, schwebte erstmal diese Behinderung über allem und niemand wusste, ja, wie wird denn das jetzt und niemand hat irgendwie groß erzählt, was das denn jetzt heißt und ja, aber ich war ja letztendlich ein normales Baby, nur hatte ich keine Füße.
Naja, und man darf ja auch nicht vergessen, es war ja 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und diese Ideologie des unwerten Lebens war sicher ja auch noch in vielen Köpfen.
Ja, und es war die Zeit von Contergan ja auch, also kurz nach Contergan. Das heißt, man war ja schon damit konfrontiert. Das war ja ein paar Jahre früher. Ich bin 67 geboren und Contergan war ja 61. Das heißt, diese Geburten von Kindern, denen Gliedmaßen fehlten, das war ja auch bekannt. Und alle fragten dann auch, haben sie denn Contergan genommen? Und also es wurde gleich die Schuldfrage letztendlich gestellt, ohne es erst einmal so zu akzeptieren, wie es dann nun mal einfach auch ist. Weil es ist... Ja.
Sie waren dann ja trotzdem zum Glück und hoffentlich den größten Teil der Zeit dann doch zu Hause auch bei den Eltern. Und wie ging das dazu? Hatten Sie dann, sagten ja, vielleicht Schwierigkeiten, dann so ein enges Verhältnis zunächst aufzubauen, zumindest wenn Sie im Krankenhaus waren? Wurden Sie so überbehütet, weil ein Kind mit Behinderung, oder wurden Sie eher ermuntert?
Ich würde mal sagen, das war so eine Mischung. Es war eine Mischung aus Behütung, aber ich hatte auch schon sehr früh meinen eigenen Kopf und habe gesagt, ich will alleine. Also alleine war so eins der ersten Worte, die ich wohl konnte. Und es war dann klar, von wegen, ich möchte jetzt alleine die Treppen raufgehen mit den beiden Prothesen. Und ich hatte da wirklich auch großen Ehrgeiz. Und von daher war es schon eine Mischung aus Überbehütung und dann aber auch schneller Kampf, zum Beispiel wegen des Kindergartens, weil der erste Kindergarten an dem Wohnort, wo wir damals waren, die wollten mich nicht aufnehmen, weil sie gesagt haben, das können sie nicht gewährleisten, wenn ich mal stürze, etc., Versicherungsfälle. Das heißt, ich wurde erst sehr spät, kam ich in einen Kindergarten, als wir nämlich umgezogen waren und der nächste Kindergarten bereit war, auch ein Kind mit Beinprothesen aufzunehmen.
Und Schule?
Schule war dann kein Problem. Also Schule war dann eine Regelschule, das war nicht das Problem.
Also gelebte Inklusion, wenn man so will.
Ja, da können wir gleich noch gerne drüber sprechen.
Kinder nehmen ja die Welt und sich selbst darin erst einmal so hin, wie sie ist, beziehungsweise wie sie sind. Unser heutiger Gast, Martina Puschke, kam ohne Füße auf die Welt. Sie trägt Prothesen. Wie haben Sie sich als Kind gesehen, Frau Puschke, abgesehen davon, dass Sie offenbar ja früh an sehr selbstbewusst und engagiert waren, alleine, ich will, haben Sie sich als anders wahrgenommen als die anderen?
Ja, na klar. Es war ja schon so, dass ich zum Beispiel bei Schulausflügen, das waren ja immer Wandertage. Also in den 70er Jahren bestanden Schulausflüge in der Grundschule, aber auch später auf dem Gymnasium in Wandertagen. Und ich konnte ja nie so viel am Stück laufen. Das heißt, so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde war dann aber wirklich auch Schluss, was zur Folge hatte, dass meine Mutter mit auf Schulausflüge gefahren ist. Und das fand ich ziemlich doof.
Das verstehe ich ja.
Und das war zum Beispiel etwas. Oder ich habe oft, wenn ich eine Entzündung am Bein hatte oder Knieprobleme hatte, dann musste ich eine Prothese auslassen und bin mit zwei Beinstützen, also mit Beinkrücken, zur Schule gegangen und war schon auch immer die Besondere, egal auf welcher Schule. Das heißt, ich war bekannt. Man wusste von wegen, ach, das ist die. Dann wurde irgendwie, Lehrkräfte haben dann gebeten, ne, tragt mal ihre Tasche, wenn ich ja dann irgendwie schon mit Krücken irgendwie auf eine andere Etage den Raum wechseln musste. Von daher, na klar, habe ich das wahrgenommen, dass es sehr wohl ein anderes Leben ist und ja, mit Einschränkungen versehen ist und ja, dass man sich sozusagen auch wirklich durchboxen muss.
Und das war von Anfang an so?
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe am Ende der Grundschule das erste Mal realisiert, dass ich Röcke an mir doch doof finde, weil man dann die Prothesen sieht. Das hat mich vorher überhaupt nicht gestört. Ich habe angezogen, was ich wollte und dann fing das so an, dass ich dachte, ach nee, das sieht ja doch blöd aus und das wollte ich dann nicht und habe dann angefangen, Hosen zu tragen oder lange Röcke zum Beispiel.
Also Sie wollten das dann lieber verbergen?
Genau.
Also gab es dann so eine Zeit lang, wo das so ein Thema war? Sie wollten einfach nicht auffallen, nicht als anders gelabelt werden?
Ja, man war ja eh schon immer durch, ja, wie gesagt, durch die Umstände, war man sowieso schon irgendwie eingeschränkter oder, und ich wollte einfach dazugehören, das war es schon auch. Also ich wollte dazugehören, so, ne, ja, wollte normaler aussehen, das stimmt schon, ja.
Und Sie wollten studieren, das haben Sie dann ja auch. Ich habe noch mal versucht, mir so ein bisschen so diese Zeit vorzustellen und bin gestoßen auf, das lag jetzt vor Ihrem Studienbeginn, aber weil das so ein berüchtigtes Urteil geworden ist, des Frankfurter Landgerichts von 1980. Da hatte eine Frau geklagt, die hat eine Pauschalreise gebucht. Und das Gericht befand dann, dass, Moment, die Anwesenheit einer Gruppe von Behinderten im Urlaub einen Mangel darstellt und deswegen eben der Reisepreis, es gerechtfertigt ist, den Reisepreis zu mindern. Immerhin hat dieses Urteil ja für große Empörung gesorgt und für sehr viele Diskussionen und im Jahr darauf hat dann dieses erste Krüppeltribunal stattgefunden. Das war ja ein wichtiger Schritt, glaube ich, überhaupt in der Bewegung für ein selbstbestimmtes Leben. Wie haben Sie denn davon erfahren, dass es solche Gruppen gibt, dass es so eine Bewegung gibt?
Tatsächlich erst während meines Studiums in Köln. Also vorher wusste ich davon nichts. Ich bin dann 1988 nach Köln gegangen zum Studieren und habe dort von der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gehört. Genau, habe mich dann kurz drauf auch dieser angeschlossen. Also das war wirklich dieses 1981er Krüppeltribunal war wirklich der Start für eine großartige Bewegung. Das war ja damals, das war ja der Gedanke der Fürsorge stand im Vordergrund. Wir hatten ein unglaublich perfektioniertes Sondersystem in Deutschland in den 60er Jahren aufgebaut mit Sonderschulen für alle Beeinträchtigungsarten, mit Wohneinrichtungen, Wohnheimen, ganzen Anstalten, die zum Teil richtig kleine Stadtteile waren, mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Wir haben ja echt so eine Aussonderung wirklich perfektioniert.
Um die komplett wegzuhalten.
Ja. Und waren in einem absoluten Fürsorgegedanken. Und dagegen wurde ja ab 1981 rebelliert. Sozusagen. Es wurde ja wirklich angeklagt auf diesem Tribunal, dass es Zwangssterilisationen gegen Frauen mit Behinderungen gibt, dass es unglaublich viel Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen gibt, dass in Werkstätten für behinderte Menschen zu einem Hungerlohn gearbeitet wird, etc. Heute noch, genau. Mhm. Und viele dieser Themen, darauf wollte ich jetzt kommen, sind heute noch aktuell und deswegen ist die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und die Bewegung behinderter Frauen, die ja auf diese ganzen, auf diese Jahre des Aufbruchs Anfang der 80er Jahre aufbaut, immer noch aktuell.
Und wie sind Sie dazu gekommen? Ich meine, betroffen sein und sich engagieren, das sind ja immer noch zwei verschiedene Punkte. Es sind ja auch nicht alle Frauen in der Frauenbewegung aktiv. Wie sind Sie dazu gekommen? Kann man das so sagen? Oder sind Sie einfach so ein Typ, der gesagt hat, das ist meins, da muss ich mitmachen?
Naja, ich war frauenbewegt. Ich würde mal sagen, ich war schon früh Feministin und habe dann Anfang des Studiums gehört, dass es eine Bewegung behinderter Frauen gibt. Und da habe ich wirklich gesagt, von wegen, okay, da will ich mal reinschnuppern, gucken. Es gab ja auch damals, auch Ende der 80er Jahre, noch Krüppelfrauengruppen. Und ich fand das nicht abstoßend, dass es Krüppel genannt wurde, sondern es war klar, es soll provozieren. Und das fand ich spannend und bin dann so langsam da reingegangen. Und während des Studiums, dann habe ich meine Diplomarbeit auch zum Thema Frauen mit Behinderungen geschrieben. Ja, und mir war klar, irgendwie möchte ich in dem Bereich auf jeden Fall arbeiten, mich engagieren, aktiv werden.
Sie wurden ja auch sichtbar dadurch. Ne? Ich bin auch ein Mensch mit Behinderung. Das ist ja schon auch vielleicht ein Akt der Emanzipation.
Ja, zumal die Bewegung behinderter Menschen, die selbstbestimmte Lebenbewegung, dort sind ja sehr viele Menschen im Rollstuhl oder blinde Frauen etc. Engagiert. Und ich bin ja nun eine Frau, die nicht auf den ersten Blick behindert aussieht, also eher eine nicht sichtbar behinderte Frau, je nach Tagesform. Und mein allererstes Erlebnis mit der Selbstbestimmt Leben Bewegung war auch dieses, dass ich mich angemeldet habe für ein Seminar und mir dann gesagt wurde, ja, das ist aber nur für behinderte Frauen. Ich sagte, ja, genau, deswegen bin ich hier. Und das dann auch am Anfang zum Thema gemacht habe. Wie ist das eigentlich mit nicht sichtbarer Behinderung in dieser Bewegung?
Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo Sie dann gesagt haben, okay, ich trage jetzt keine Röcke mehr, ich trage jetzt lange Hosen, ich will das irgendwie eher verbergen, ist das ja schon auch ein Akt für Sie gewesen, oder? Zu sagen, so, da trete ich jetzt ein.
Na, das war dann aber ja, das war ja, wie gesagt, Ende der Grundschulzeit. Das hat sich dann aber schon im Laufe der Zeit auch nochmal gewandelt. Klar, irgendwie haben, glaube ich, alle mal so eine Zeit der Anpassung. Pubertät war dann natürlich großes Thema, wo ich irgendwie nicht besonders auffallen wollte. Aber das hat ja auch unter anderem die Bewegung gelehrt oder mich gelehrt, das so zu sein, wie man es richtig ist und eher zu rebellieren und zu sagen, ja, dann guck doch hin. Dann, es ist einfach so und es gehört zum Leben dazu und wir können das nicht wegkaschieren und wollen das auch gar nicht mehr. Das ist dann, wie gesagt, mit der Zeit gekommen.
Das ist so wie den Begriff Krüppel für sich zu erobern. Genau. Ist ja auch so eine ähnliche Bewegung. Vor 25 Jahren wurde der Verein Weibernetz gegründet, laut Selbstauskunft die politische Interessenvertretung behinderter Frauen. Und eine der Gründerinnen ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Martina Puschke. Warum braucht es einen eigenen Verein für die Rechte von behinderten Frauen?
Weil wir in Deutschland in Sachen Gleichberechtigung noch gar nicht so weit sind, wie wir denken. Wir denken ja immer, Deutschland ist das ja super Land und hier gibt es irgendwie fast Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und zwischen allen Geschlechtern und Menschenrechte haben einen hohen Stellenwert. Das ist einerseits auch so und gleichzeitig gibt es noch unglaublich viel Nachholbedarf. Und das macht sich bei behinderten Frauen daran fest, dass sie zum Beispiel nach wie vor schlechter einen Job finden. Das heißt, wenn man sich die Arbeitslosenstatistik anschaut, dann bilden Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen das Schlusslicht. Es macht sich daran fest, dass Frauen, wie gesagt, mit Behinderung, ich sagte das eingangs schon mal, sehr viel häufiger Gewalt erleben als nicht behinderte Frauen. Es macht sich daran fest, dass es zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung wir ja sowieso noch einen Nachteil haben, was die geschlechtergerechte Versorgung insgesamt angeht. Das heißt, wir wissen ja noch viel zu wenig über Frauengesundheit letztendlich. Es wird ja immer an weißen Männern geforscht, sage ich jetzt mal. Und das macht sich natürlich auch bei behinderten Frauen bemerkbar. Und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele.
Ich verstehe, wenn Sie den Vergleich zwischen behinderten und nicht behinderten Frauen ziehen, aber behinderte Männer werden ja auch diskriminiert. Es gibt ja meines Wissens zumindest keinen Verein, keine Initiative für die Rechte von Männern mit Behinderung, aber es gibt eben selbstbestimmt Leben, also für die Rechte von Menschen mit Behinderung und das Weibernetz ist ja nun ausdrücklich für Frauen mit Behinderung da. Schwächt es nicht die Bewegung, wenn man das so aufsplittet?
Nee, das schwächt die Bewegung nicht. Ich finde, es stärkt sie. Wir sind ja sozusagen alle Geschwistervereine. Wir treten alle ein für das Thema Selbstbestimmung, für das Thema Menschenrechte von Menschen mit Behinderung. Und wir schauen einfach immer noch mal mit der Lupe drauf, wo sind Frauen, wo sind Mädchen, wo sind Lesben, wo sind, Frauen, Sternchen, wo sind wir benachteiligt, wo haben wir einfach immer noch nicht die gleichen Chancen in dieser Gesellschaft, weil diese Gesellschaft nach wie vor patriarchal organisiert ist. Mhm. Und da bewegen wir uns in der Schnittstelle Frauenbewegung und selbstbestimmt Lebenbewegung.
Sie haben vorhin zwei Beispiele genannt, die gynäkologischen Praxen, von denen es nur 3 in ganz Deutschland gibt, die für Rollstuhlfahrerinnen ohne Probleme zugänglich sind. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Ich weiß nicht, wie es mit der hausärztlichen Versorgung aussieht. Sieht es da besser aus?
Das Problem bei der Gesundheitsversorgung und bei der Auskunft, wie viele barrierefreie Arztpraxen es tatsächlich gibt, ist ein bisschen schwierig. Vermutlich gibt es jetzt viele GynäkologInnen, die hier zuhören und sagen, ich bin doch auch für Rollstuhlfahrerinnen zugänglich. Gemeint sind aber tatsächlich Praxen, die umfassend insofern zugänglich sind, wenn wir mal bei der Gynäkologie bleiben, die zum Beispiel einen hohen verstellbaren Stuhl haben, damit man aus dem Rollstuhl auch auf den Gyn-Stuhl nicht draufklettern muss, wie wir alle wissen, sondern dass es eine rollstuhlgerechte Toilette gibt, dass es einen ebenerdigen Zugang gibt und dass sich das Personal auch Zeit nimmt. Mhm. Das alles sind Faktoren, die hier dazukommen müssen. Und eine umfassende Barrierefreiheit würde noch viel mehr beinhalten, nämlich dass zum Beispiel auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, bei der Gynäkologie natürlich Frauen mit Lernschwierigkeiten, gut behandelt werden können, sprich, dass die Praxen in der Lage sind und auch bereit sind, in leichter Sprache vieles zu erklären. Dass es zum Beispiel Blindenleitsysteme für blinde Frauen, Menschen gäbe, etc. Und deswegen ist es, wie gesagt, schwierig. Also, aber es gibt tatsächlich nur diese 3, die umfassend bekannt sind, dass sie umfassend barrierefrei sind. Und in der Tat, das ist ein Skandal. Und das betrifft Hausarztpraxen auch. Wir finden nur, die gynäkologische Versorgung betrifft Frauen ja nicht nur, wenn sie krank sind, sondern es betrifft die Verhütung, das ist ja kein Krankheitsfall, oder wenn sie schwanger sind, sondern da geht es ja auch um die Versorgung. Das heißt, es betrifft Frauen nur wirklich für ihren Alltag und unabhängig davon, ob sie krank sind. Und deswegen finden wir das besonders empörend. Aber es ist insgesamt empörend, dass das ganze Gesundheitssystem in Deutschland nicht barrierefrei ist.
Das andere Beispiel, was Sie eingangs genannt haben, da geht es um sexualisierte Gewalt gegen Frauen mit Behinderung, die besonders hoch ist. Also gilt das generell oder gilt das jetzt besonders für Heime, für Unterbringungen, für Werkstätten?
Es gilt generell. Es ist tatsächlich so unabhängig da, also es ist in Wohneinrichtungen und in Werkstätten nochmal besonders hoch. Die Frauen sind nochmal häufiger von Gewalt betroffen aufgrund der Machtstrukturen in Einrichtungen, aufgrund von struktureller Gewaltpräpositionen, die dort einfach vorliegen. Wenn man schon nicht generell über den Alltag selbst bestimmen kann, ist es auch nochmal schwerer, Übergriffe abzuwehren, wenn ich gar nie gelernt habe, irgendwo gegen Nein zu sagen. Aber es betrifft Frauen, die im eigenen Haushalt leben, auch zweimal höher. Das ist die 2 bis 3-mal höhere Gewalt betroffen, als sie sind. Frauen, die im eigenen Haushalt leben, sind auch doppelt so häufig betroffen.
Hm. Sie machen ja keine Beratungen oder so, ja, also für Menschen mit Behinderung, sondern Sie machen Lobbyarbeit. Also Sie sind eine politische Interessenvertretung. Wie sieht denn das aus? Fahren Sie dann zum Ministerium und sagen Sie, hier können wir mal mitreden bei dem Gesetzentwurf?
Am Anfang haben wir das gemacht, genau. Am Anfang haben wir tatsächlich Klinken geputzt sozusagen und haben gesagt, hier, das ist echt, da sollte es ein neues Gesetz geben, das neue Rehabilitationsgesetz. Und da haben wir wirklich gesagt, von wegen, da müssen wir dabei sein. Wir haben dann von den anderen Organisationen gelernt nach dem Motto, da muss man sich melden, muss sagen, hier, wir haben auch was zu sagen, da soll es jetzt ein neues Gesetz geben. Wir finden, da muss für Frauen das und das und das auch noch drinstehen. Also sie müssen zumindest berücksichtigt werden und da liegt es im Argen. Und genau, und dann wurden wir auf die ersten Anhörungen eingeladen und sind so tatsächlich ins Geschäft bekommen.
Wann war das? Welche Regierung war das?
Das war 1998 und das war eine rot-grüne Regierung damals.
Also Anhörung heißt, wo man dann verschiedene Experten hört und dann ein Gesetzentwurf formuliert wird.
Genau, eine richtige Anhörung ist eigentlich, die ist schon im Gesetzgebungsprozess, die ist schon weiter hinten. Also wenn das Gesetz kurz vor...
Jetzt mehr so ein informelles Beratungsgespräch vorher, oder?
Genau, da gab es also als wir angefangen haben, Ende der 90er Jahre, gab es, da wurde das große SGB 9, das Sozialgesetzbuch 9, also ein neues Rehabilitationsrecht geschaffen. Und da gab es erstmal ganz viele Runden, was alles in dem Gesetz drinstehen müsste. Und da wurde Weibernetz dann später auch eingeladen und es gab dann auch irgendwann mal eine bundesweite Arbeitsgruppe Frauen mit Behinderungen im SGB 9. Die wurde dann tatsächlich auch gegründet. Ja.
Ah ja. Und diese Anhörung, diese Expertenanhörung werden Sie meistens genannt, dieses formalisierte Verfahren, nehmen Sie daran auch teil?
Wenn wir eingeladen werden, ja. Das okay. ist ja immer eine Frage der Einladung.
Was würden Sie sagen, haben Sie erreicht?
Also es gibt so zwei Beispiele, die ich herausgreifen kann. Das eine ist, ja, ist ein sehr sperriges Wort, das Sexualstrafrecht. Es war so, dass es sehr lange einen besonderen Paragraphen gab für Gewalt an widerstandsunfähigen Frauen und Männern, also an Und das hieß von wegen, wenn zum Beispiel eine Frau oder sich nicht wehren kann, weil sie im Koma liegt oder weil sie sich ansonsten nicht wehren kann. Und wenn sie dann sexuell missbraucht wurde oder vergewaltigt wurde, dann wurde der Täter mit nur einer halb so hohen Strafe belegt wie üblicherweise. Das war empörend, das war ein Skandal. Das war viele, viele Jahre so und das haben wir skandalisiert. Nicht nur Weibernetz, sondern auch die Landesnetzwerke behinderter Frauen und viele aus der Bewegung. Da haben wir viele, viele Jahre für gekämpft und 2016 ist dieser Paragraph 179 endlich gefallen. Das war wirklich ein Grund zum Feiern.
Glückwunsch, ja.
Und ja, weil das, wie gesagt, so empörend auch war.
Ja.
Und das Zweite, das ist eine Erfolgsstory zum Thema Frauenbeauftragte in Einrichtungen. Und zwar sind wir da von Weibernetz einer Forderung von People First, einer Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit Lernschwierigkeiten gefolgt.
Entschuldigung, ich glaube, ich muss da mal einhaken. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben wir früher Menschen mit geistiger Behinderung genannt.
Genau, und die Selbstvertretungsorganisationen, also die Menschen selber sagen inzwischen viele dieser Menschen sagen inzwischen, sie finden das stigmatisierend, sie finden das wirklich negativ belegt und sie möchten lieber Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Und dem sind wir gefolgt. Und Frauen aus dieser Bewegung, die gehören ja auch zur Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, haben dann gefordert, also wir brauchen in Werkstätten und in Wohnheimen brauchen wir Frauenbeauftragte, die sich nur um uns Frauen kümmern. Und das müssen Frauen sein wie wir, sprich, das müssen Kolleginnen von uns sein, die uns auf Augenhöhe beraten können und sich für die Frauenrechte in der Werkstatt zum Beispiel einsetzen können. Da haben wir gesagt, finden wir eine super Idee, unterstützen wir total gerne. Und haben dann gemeinsam mit People First 2008 ein erstes Projekt angefangen, auch finanziert vom Frauenministerium, und haben das ausprobiert und haben Schulungsmaterialien entwickelt, haben sie geschult. Und es sind Frauen zu uns gekommen, die gesagt haben, von wegen, man traut mir das nicht zu in der Werkstatt, dass ich andere berate. Ich wäre ja nur, das könne ich nicht. Und das war sehr empowernde Jahre. Es waren wirklich im Prinzip Empowerment-Schulungen mit Rechten, die wir vermittelt haben und allem, was dazugehört. Wie geht Beratung? Welche Unterstützung brauchst du auch und welche Unterstützung musst und kannst du dir auch holen? Und das haben wir, wie gesagt, in den ersten Jahren ausprobiert. Und dann ist es ja knapp 10 Jahre später, 2017, in ein Gesetz gegossen worden. Und inzwischen muss es in jeder Werkstatt für Menschen mit Behinderungen Frauenbeauftragte geben. Das ist echt auch eine Erfolgsstory.
Ein Erfolg, ja. Mir fällt gerade ein, die letzten Bundestagswahlen waren ja die ersten sogenannten inklusiven Wahlen, also an der auch Menschen teilnehmen durften, die unter Betreuung in allen Belangen stehen. Also die man gemeinhin als nicht geschäftsfähig zum Beispiel einstuft, weil sie einen Vormund haben. Ne? Auch ein Erfolg.
Auch ein Erfolg. Der gilt allen. Also da haben wirklich alle Behindertenverbände gemeinsam dran gekämpft. Und es ist übrigens auch ein Erfolg, dass es inzwischen Vormundschaft ja gar nicht mehr gibt, sondern die wurde ja mit der UN-Behindertenrechtskonvention abgeschafft, die seit 2009 gilt. Und seitdem darf es keine Vormünder mehr geben, sondern es gibt eine Betreuung, die sie in der Selbstbestimmung unterstützt. Also auch das ist noch gar nicht so bekannt unbedingt, aber das ist auch ein Erfolg, den wir da errungen haben.
Sehen Sie an mir, ich habe noch das Wort Vormund benutzt. Ich weiß nicht, Herr unterscheidet sich das qualitativ tatsächlich in der Praxis?
Immer mehr. Das war am Anfang schwer von den Betreuungsvereinen, aber immer mehr. Und da wird auch drauf geachtet und sie haben auch wirklich mehr Rechte, ihre Betreuungspersonen zu wechseln etc. Also da wurden die Rechte stark gestärkt. Und es obliegt dann natürlich auch allen Organisationen, auch die Menschen, die mit Betreuung, mit gesetzlicher Betreuung leben, die auch wirklich zu empowern, zu unterstützen und zu sagen, das sind auch eure Rechte, ihr müsst euch hier nichts sagen lassen von euren Betreuungspersonen, sondern die sind dafür da, euch zu unterstützen, damit ihr selbstbestimmt leben könnt, weitestgehend.
25 Jahre Verein Weibernetz. Wie sieht's bei Ihnen mit dem Nachwuchs aus, mit den jungen Menschen? Gibt ja viele Vereine, die da Schwierigkeiten haben.
Das ist in der Tat ein großes Thema in der Bewegung, weil ich kann das auch verstehen. Viele der jungen Frauen sagen, oh, wir haben doch schon total viel erreicht und jetzt weiterhin in Gremien sitzen, weil das ist ja ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit, in vielen bundesweiten Gremien mitzuarbeiten. So lange an so Themen dran zu sein, da ist Aktivismus einfach cooler. Also sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich nehme mir jetzt ein Thema und das
und posten
wir. Genau. Und das ist einfach cooler. Aber ja, ich hoffe da immer, dass es demnächst noch wieder Studierende gibt, die sagen von wegen, oh ja, politische Arbeit ist auch wirklich echt wichtig und Demokratieerhalt und da gehört zur Arbeit wie im Weibernetz dazu.
Ja, und der Aktivismus ist nicht so nachhaltig, meinen Sie?
Ich finde, beides ist wichtig. Wir profitieren davon völlig, dass es sehr schnelle Aktionen gibt und wir könnten viel besser und viel mehr noch auch zusammen etwas bewirken. So nach dem Motto, macht ihr Rabatz hier und wir klopfen weiter bei der Politik an und zusammen ergeben sich dann Synergieeffekte und auch Erfolge.
Nur der Rabatz dringt ja im Allgemeinen an die Öffentlichkeit und bewirkt vielleicht ja auch einen Umschwung der Meinung
in der Öffentlichkeit. Absolut, deswegen ist es ganz wichtig, ja.
Also junge Frauen, auf zum Weibernetz. Es gibt ja, apropos junge Frauen und Frauenbewegung, es gibt ja seit ein paar Jahren so einen immer wieder aufpoppenden Konflikt in der Frauenbewegung. Ich vereinfache mal ganz kurz. Im Grunde genommen geht es um die Frage, sind Transfrauen Frauen? Und einige der sogenannten Altfeministinnen sagen, ich akzeptiere Transfrauen, respektiere sie, all sowas, aber Transfrauen sind für mich Transfrauen und nicht Frauen und deswegen sollten sie keinen Zugang zu geschützten Frauenräumen im weitesten Sinne haben. Da fliegen bisweilen wirklich die Fetzen. Führen Sie diese Diskussion im Weibernetz auch?
Bislang noch sehr wenig, weil es bislang noch keine Transfrauen gibt, die gesagt haben, sie wollen aktiv mitarbeiten. Aber im Hintergrund führen wir natürlich diese Diskussionen. Und wir sind momentan da so positioniert, dass wir sagen, wir sind ja eine Organisation für Frauen mit Behinderungen. Und wir wollen keinen Schwerbehindertenausweis sehen. Und wir wollen auch nicht wissen, welche Behinderung eine Frau hat, wenn sie sich bei uns engagieren will. Sondern wenn sie sagt, sie ist eine Frau mit Behinderung, dann sagen wir okay und wollen da auch nichts wissen. Und ähnlich sehen wir es eigentlich auch ein Stück mit Transfrauen. Wenn eine Person zu uns kommt und sagt, ich bin Frau, ja, dann ist sie erstmal Frau. Aber wie gesagt, intensive Diskussionen haben wir dazu tatsächlich bislang nicht geführt. Aber ich kenne sie auch und ich kenne sie auch aus dem privaten Raum. Und das ist echt ein schwieriges Thema, womit wir wahrscheinlich noch eine weitere Stunde füllen könnten.
Das machen wir jetzt aber nicht. Wie finanziert sich Ihr Weibernetz eigentlich? Sie machen ja offenkundig ganz wichtige politische Arbeit. Wer bezahlt das?
Diese politische Arbeit, diese politische Interessenvertretung wird durch Projekte vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, immer für 3 Jahre. Das heißt, wir stellen alle 3 Jahre einen neuen Antrag und hoffen, dass uns neue Themen, also neue Themen fallen uns immer ein. Also von daher hoffen wir nicht, dass uns neue Themen einfallen, sondern wir stellen mit wiederum neuen Themen, die gerade aktuell sind, einen neuen Antrag und hoffen dann, dass dieser wieder finanziert wird.
Ja, das wäre im Arbeitsrecht ja sittenwidrig, ne? Im Grunde ist das ja ein Kettenvertrag. Das muss doch furchtbar nervenaufreibend sein. Ich meine, es hängt ja auch Ihre wirtschaftliche Existenz dran, also auch Ihre persönliche. Ne? Alle 3 Jahre bangen Sie neu, ob Sie weiterhin bezahlt werden für Ihre Arbeit.
So ist es.
Hoffen Sie, dass sich das noch ändern wird?
Das hoffen wir immer wieder, dass es einfach mal irgendwann eine Dauerfinanzierung gibt. Und da stützt uns auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die ich vorhin mal genannt habe, weil wir sind ja eine Selbstvertretungsorganisation, eine DPO, wie es auf Englisch dann abgekürzt hieße. Und die Vereinten Nationen haben gesagt, diese Selbstvertretungsorganisationen müssen dauerhaft vom Staat finanziert werden. Und da hoffen wir mal auf die Umsetzung dieses Menschenrechts.
Dann haben Sie ja die nächste Aufgabe für Ihre Lobbyarbeit vor sich.
Auf jeden Fall und noch viele weitere.
Frau Puschke, herzlichen Dank, dass Sie bei uns heute hier im Funkhaus zu Besuch waren.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.